Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Elimania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was. Er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal. Ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks.
Nordisch, Nordisch by nature, Nordisch, Prost! Ich trinke auf euch, liebe Community, und heiße euch herzlich willkommen bei Stevino Talks. Und ich hoffe, ihr habt gerade eine gute Zeit. Jetzt gerade wahrscheinlich nicht, weil ihr meinen Podcast hört, aber vielleicht vorher oder nachher. Man weiß ja nicht, ne? Ihr Lieben, ich werde mehr und mehr ein Fan von Gösser. Ich glaube, das ist eine ostdeutsche Brauerei, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe sehr gerne das Radler da getrunken. Das ist eigentlich mein Lieblingsradler. Das mag ich noch mehr als zum Beispiel Krombacher oder so. Und durch Zufall habe ich gestern das alkoholfreie Radler entdeckt. Und das schmeckt auch sehr gut. Und das trinke ich gerade. Richtig, richtig lecker. Ihr Lieben, letzte Woche kein Stevino Talks. Ich weiß, ihr habt es nur knapp überlebt. Dafür, früher war alles besser. Mit Bono und der Anja hat Spaß gemacht. Vielleicht, wenn ihr es nicht gehört habt, nochmal reinhören in die gute Stube. Und ansonsten, herzlich willkommen bei Stevino Talks, würde ich sagen. Ist schon lange, ein bisschen länger her. Naja, 2 Wochen. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, ich habe gute Laune. Das liegt daran, dass ich heute einen schönen, sehr schönen Tag hatte. Ich bin mit meiner Klasse nach Hamburg gefahren, habe einen Ausflug gemacht in den Hamburger Dungeon. Und das ist ja, also wirklich. Die haben sich ja ein Zeug gelegt. Wobei, lustigerweise, ist das ja normalerweise relativ teuer, den Hamburger. Also, falls ihr keine Hamburger seid oder nicht aus der Ecke kommt und gar nicht damit anzufangen wisst, das ist wie so eine, ja, wie soll ich es am besten zusammenfassen? Das ist wie so eine Geisterbahn mit Geschichte. Ja, also das heißt, es geht um die Pass, es geht um die Inquisition. Halt, der Hamburger Dungeon, der so ein bisschen sich mit dem Mittelalter beschäftigt. Und wie das damals in Hamburg war. Und das ist ganz gut, da haben wir wieder den Transfer, weil wir nämlich gerade das Unterrichtsthema Mittelalter haben in Geschichte, beziehungsweise in Weltkunde, wie das bei uns heißt. Es ist ja in jedem Bundesland anders, wie Geschichte und Erdkunde und so weiter zusammen geklüngelt werden. Aber ja, also bei uns heißt es Weltkunde und da geht es gerade ums Mittelalter. Und deshalb sind wir mit mehreren Klassen in den Hamburger Dungeon gegangen. Und das läuft so, ist ganz viel mit Jumpscares, aus irgendwelchen, also du gehst da durch einen Ölgarten und dann kommst du zu so einer Frau, die gerade so einen Pestpatienten auf dem Tisch liegen hat und dann am Anfang bist du in so einem Aufzug und der bebt dann und das ist wirklich wie so eine Gruselbahn, nur mit Geschichte so. Und alle wichtigen Dinge, die so im Mittelalter in Hamburg passiert sind, finden da Erwähnung. So, wie gesagt, wir hatten die Inquisition. Da hat er mich als Lehrer nach vorne gebeten und ich wurde verurteilt, mir die Hände abschneiden zu lassen, weil ich, Originalzitat, gesehen wurde, wie ich in eine Kirche von innen reingepinkelt habe. Die Schüler haben sich natürlich totgelacht. Also, ne, selbst wir Lehrer werden da eingebunden. Und was hatten wir noch? Wir hatten viel Gruselkram, wir hatten auch einen bekannten großen Mordfall, der damals in Hamburg stattgefunden hat. Und das ist ganz schön. Gibt's extra so Aktionen für Schulklassen, von daher. Aber einer von meinen Schülern war im Sommer schon da mit seiner Oma. Und der hat gesagt, da fehlte irgendwie ganz viel. Das heißt, die Schüler kriegen so eine abgespeckte Version. Ja, schade eigentlich. Ging auch um die große Flut. Das habe ich vermisst. Und das ist dann wohl in diesem anderen Teil für Vollzahler. Na, wie dem auch sei. Also ich hatte einen schönen Tag. Ich mag meine Klasse sehr, das wisst ihr ja. Hab die sehr ins Herz geschlossen. Ich habe die jetzt ja auch schon im dritten Jahr. Und ja, es war ganz nett, mal wieder mit denen Ausflug zu machen. Ich hatte auch einen ganz tollen Kollegen von mir mit dem ist das sowieso dann mal alles ganz entspannt. Und dann sind wir mit der Bahn dahin getuckelt. Wetter war auch okay, ne? Dafür, dass es jetzt ja, gefühlt seit 2-3 Wochen durchregnet immer und wir so einen typischen Herbst haben. Und das Schlimme an diesem Herbst ist ja, der zieht sich noch ein bisschen in den Januar. Dann kommt so ein bisschen Winter und dann kommt der Frühling, mal früher oder mal später. Aber ja, jetzt 4 Monate Regen jetzt erstmal wieder, ne? Schlägt natürlich auch ein bisschen auf die Psyche, bin ich ganz ehrlich. Aber heute war schön, heute regnet es auch nicht. Es war zwar ein bisschen düster, aber war okay. Und alle hatten Spaß und von daher habe ich gute Laune, war ein schöner Tag. Ihr Lieben, ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste, worüber ich mit euch sprechen möchte. Eine Sache ist vielleicht ganz schön, aber ich glaube, die machen wir ein bisschen weiter hin. Ich muss mal eben die WhatsApp-Nachricht raussuchen, die dem zugrunde liegt. Ich habe in einem der letzten Podcasts gefragt, was könnte ich denn mal hier für Themen, und ich will nicht immer das Herrenspielzimmer wiederholen. Und dann hat mich der gute alte Miasma angeschrieben. Das ist der, der das geile Intro gemacht hat hier von Stevenio Talks, das neue. Und der schreibt: Moin Steve, im Podcast, im Früher war alles besser Podcast, sprichst du von deiner Zeit als Tennisspieler und deiner Zeit beim DSF. Immer wenn du darüber reden möchtest, schneidest du das bloß an. Ich glaube, es würde einige Leute, darunter auch mich, extrem interessieren, mehr davon zu hören. Auch die Anfangszeit als Content Creator Warcraft 3 ist sicher sehr interessant. Vielleicht hast du ja mal Bock, in deinem Solo-Podcast ein bisschen mehr von deiner Vergangenheit zu erzählen. Wir kennen dich ja nur als den Internet-Steve, aber ich glaube, da gibt es noch viele geile Geschichten und Anekdoten aus deiner Zeit, aus deiner bestimmt sehr ereignisreichen Lebens, abseits des Internets. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass du kürzlich wiederholt meintest, nicht mehr so viel erzählen zu haben, ist das mal ein kleiner Anstoß. Hau rein und einen schönen Abend. Ja, ihr Lieben, das ist eine gute Frage. Also ich habe immer gedacht, so, das interessiert kein Schwein, so ein persönlicher Lebenslauf. Ich nehme nochmal einen Schluck von meinem schönen Bier. War mehr als ein Schluck, ich gebe es zu. Ja, deshalb wollte ich heute ein bisschen mit euch über meine Tennis-Geschichte reden. Ich weiß nicht, immer mal gucken. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen Feedback geben, wie euch das gefällt. Ich habe natürlich viele Geschichten zu erzählen. Was ich ja auch im Retro-Podcast manchmal mache, den einen oder anderen Zwang aus meinem Leben oder die eine oder andere Anekdote, ne? Aber ich möchte ganz kurz mit was anderem anfangen. Das mit dem, meine Tennisgeschichte schiebe ich mal ein bisschen ans Ende. Möchte ganz kurz nicht mehr auf zur BlizzCon was sagen, weil das wäre wieder so eine Wiederholung vom Herrenspielzimmer, oder im Stream habe ich auch schon eine Menge dazu gesagt. Ihr wisst ja, für mich war das eine große Enttäuschung. Besonders der Diablo-Teil hat mich gebrochen, weil da irgendwie so gut wie gar nichts gesagt wurde. Und ja, war schon eine Enttäuschung. Und vor allen Dingen am meisten hat mich ehrlich gesagt das Datum umgeworfen. Weil ich gehofft hatte, dass das Add-on nicht so spät im Jahr kommt. Und Ende des Jahres, naja, Blizzard hat halt seinen Kurs. Und man hofft sehr, dass Microsoft jetzt so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und was ändert. Nee, es geht um WoW. Und ich habe hier drei Punkte auf meiner Liste, ich quasi alle zusammenfassen könnte, zu einer großen Sache. Also, wo fange ich am besten an? Ich habe heute gerade einen Blogantrag geschrieben, dass ich nicht mehr mittwochs streame vorerst. Was schlicht und einfach daran liegt, dass es mittwochs eh mal lange Unterricht habe und immer ein bisschen kaputt bin abends. Und B, ich nicht, ja, wie soll ich sagen? Also mir ist ja wichtig zu streamen. Ich streame ja super gerne, ne? Ich habe ja immer wieder gesagt, Stream ist ein bisschen meine Wohlfühloase. Da freue ich mich auch immer drauf. Ja, das tue ich auch wirklich immer noch. Und deshalb wird auch der Freitagstream natürlich bleiben. Aber das Problem ist, dass ich gar kein Spiel habe, was ich aktuell spielen wollen würde. Weil Hearthstone will keiner mehr sehen vom Add-on irgendwie. Das kommt am 14. Vielleicht mache ich, wenn das rauskommt, auch an dem Abend einen Stream, muss man mal gucken. Das heißt, ich will mir aber diesen Mittwoch, also erstmal sagen, der fällt erstmal weg, es sei denn, es steht irgendwas Spannendes an. Warte mal, wann kommt das Add-on? Am 14. ist das nicht sogar der Dienstag? Ja, aber dann würde ich zum Beispiel lieber einen Dienstag, wenn es wirklich aktuell ist, einen Stream machen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst ja, ich bin sowieso sehr, sehr eingeschränkt, was die Spiele angeht. Ne? Ich bin sehr Fanboy-lastig, was Blizzard angeht. Obwohl ich nur am Schimpfen bin, spiele ich trotzdem irgendwie nur Blizzard-Spiele. Aber die anderen reizen mich ja auch nicht so. Also ich habe mich von Maris so ein bisschen hypen lassen in Bezug auf Cities Skylines 2. Hab's mir dann gekauft, hab reingeguckt, hab das Tutorial gespielt, und da hatte ich schon keinen Bock mehr. Das ist mir einfach viel, viel zu umfangreich. Da mochte ich die alten SimCity-Spiele einfach viel lieber. Also wirklich. Unabhängig davon, dass es aktuell noch katastrophal läuft. Da müssen noch ein bisschen gepatcht werden, dass es vernünftig läuft. Das ist sehr buggy und stürzt ab und laggt und bla bla bla. Und so, ja. Und da sind wir wieder bei. Krömer will eigentlich nicht mehr diesen Zwang und will nicht mehr dieses irgendwie, ich spiele jetzt was irgendwie, um die Community zu unterhalten, so, und versuche irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Nee, mache ich nicht mehr. dafür ist das hier jetzt zu sehr Hobbyprojekt geworden, als dass ich mich dazu irgendwas quälen müsste. So. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin immer bereit, wenn wir irgendwas Geiles haben und irgendwas läuft, mehr zu streamen. Ich würde auch dreimal die Woche streamen, wenn ich irgendein geiles Spiel hätte, wo ich auch das Gefühl hätte, das interessiert die Leute. Aber halt jetzt nur zu streamen, um des Streams willen, will ich nicht mehr machen. Falls ihr irgendwie eine geile Idee habt für ein Spiel, wo ihr sagt, Krümmer, das würde zu dir passen, da hast du Bock drauf oder das könntest du im Stream spielen mit der Community, gerne immer her. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht sage, ich will nicht mehr streamen. Ganz im Gegenteil. Aber ich will nicht streamen irgendwie, ohne irgendwie was zu haben, was ich spielen kann. Ich habe heute wirklich, also heute ist Mittwoch, wo ich jetzt den Podcast hier aufzeichne. Ich habe wirklich überlegt, streamst du heute Abend und dann so, ja, Hearthstone, will keiner mehr sehen vom Addon, brauchen wir nicht, interessiert kein Schwein. Okay, was noch? Diablo 4, Season ist vorbei, Duriel 200 mal gelegt, keine Motivation mehr, ist einfach weg, ist einfach kein Content da. Will auch kein, Hack and Slay funktioniert sowieso nicht gut im Stream. WoW, ja, irgendwie nicht so Bock, mein Priester weiterzuspielen. Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema, nämlich zu meinem neuen WoW-Twink. Aus irgendwelchen Gründen hat es mich gereizt, die roten Draenei freizuspielen. Das heißt, ich habe einen Draenei-Twink gemacht, den Mage, erinnert ihr euch? Den habe ich jetzt, der ging ja so schnell, das ist ja Wahnsinn, habe ich so jetzt, nachdem Diablo-Season vorbei war, habe ich den so ein bisschen weitergespielt. Und ab 70 kriegst du ja die Quest, mit der du die roten Draenei, also die Argus-Draenei quasi freispielen kannst. Und das habe ich gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass mir der Mage im Late-Game, ich habe einen Frost-Mage gespielt, nicht so viel Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Und dass ich mal wieder Bock habe auf einen Paladin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen neuen Twink angefangen. Und zwar einen Argus-Paladin. Und Paladin ist so, ich habe mal eine ganz lange Zeit Paladin gespielt, wenn ihr euch erinnert. Und der Paladin hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch, jetzt den Twink, den ich angefangen habe, war gleich so Déjà-vu. Man fühlte sich irgendwie wieder zu Hause. Und den spiele ich ganz enthusiastisch. Und der ist jetzt Level 20. Also der ist jetzt nicht weit oder so, ne? Aber so schnell wie das geht, also so ein Twink spielt sich ja schnell hoch. Und jetzt ist halt die Frage, also A, ist das der Charakter, den ich im nächsten Addon spielen will? Mein Twink. Der ist jetzt noch nicht in der Gilde, aber der Mage war ja in der selbst gegründeten Gilde Gnomely-Fans. Und da werde ich auch den Parler reinstecken. Jetzt ist vom Level ist ja beim Twink ist ja egal. Und wir sind immer noch auf Nazjatar. Ob Allianz oder Horde ist ja eigentlich wurscht. Wir haben, glaube ich, auf beiden Seiten Gilden, ist eigentlich egal. Und fürs Raiden ist ja eh wurscht. So, und ich könnte mir gut vorstellen, weil immer mal wieder, wir hatten ja Anfang des Jahres so eine Zeit, wo wir echt gerne geradet haben und wo das echt Spaß gemacht hat. Und ich frage mich, ob wir das nicht wieder machen, weil das vielen Leuten Spaß gemacht hat. Was wir auf jeden Fall machen wollen, also ich level den Twink jetzt so vor mich hin und guck, ne, das geht ja auch so schnell, wenn du Instanzen machst, machst du ja so schnell Level, das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Also ich habe den irgendwie einen Abend gespielt, der ist Level 20, also das ist ja krass, wie schnell das geht. Und wenn der Max-Level ist, werde ich den so ein bisschen equippen. Und wenn ihr dann Bock habt, weil ihr auch vielleicht so wie ich kein geiles Game habt oder so, dann können wir mal wieder anfangen zu raiden damit. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil beim ersten Mal hat es funktioniert, aber da kam auch das Addon gerade raus und alle hatten noch Bock. Ich weiß jetzt nicht, ob alle noch Bock haben. Ich könnte mir vorstellen, wieder so einen freitäglichen netten Raid-Abend zu machen. Mit Good Old Tero als Raid-Lead, das hat er ja toll gemacht. Der hat auch, glaube ich, noch einen Twink-Raid am Laufen. Da könnte man das irgendwie verbinden, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, erstmal muss mein Parler auf Max-Level sein. Aber das geht schnell. Wo wir gerade bei WoW sind, möchte ich nochmal die Kurve nehmen und schon wieder zum nächsten Thema gehen. Denn Maris und ich waren uns beide einig, dass wir gerne die Saison der Entdeckung spielen wollen, was so ein bisschen ja der eigentlich gewünschte Classic-Plus-Content ist. Falls ihr die BlizzCon nicht gesehen habt, Saison der Entdeckung wird so ein bisschen sein, Klassen, die so ein bisschen durcheinander gewürfelt sind. Es gibt so Runen und dann kann auf einmal ein Warlock tanken und ein Mage heilen und solche Sachen. Dass du hast so Runen, die du ankloppen kannst an die Chars. Und die sind durch andere Spells ein bisschen zweckentfremden. Das könnte ganz lustig werden. Und das Cap ist Level 25. Das soll nach und nach erhöht werden in 4 Steps. 25 ist so eine Range, wo man sagt, das kann ich erreichen. Und ja, Classic Plus, das geht Ende November los. wahrscheinlich auf dem eigenen Ream und dann fangen alle bei null an und dann kann man auch endlich mal wieder PvP machen, weil alle maximal Level 25 sind, das gleiche Level haben. Das stelle ich mir ganz nett vor und da werden Maris und ich auf jeden Fall investieren und da ab spätestens da werde ich auch dann auch wieder Mittwoch streamen, weil wir das fleißig spielen werden. Das klingt ganz lustig und ist, ja, WoW Classic mit neuem Content, in Anführungsstrichen. Es gibt dann auch irgendwie die Black Fathom Deep Forest, glaube ich, ne? Ist der erste Raid. Das heißt, sie haben einfach eine Instanz genommen und da ein Raid draus gemacht. Auch das könnte ganz nett werden. Von daher, warum nicht? Mal einfach mal ausprobieren, wie spaßig das ist. WoW Classic mit quasi neuen Charakteren, die eigentlich alte Charaktere sind, aber die neue Spells haben und wo kräftig gemischt wird. Und das stelle ich mir ganz witzig vor. Und da werden wir auf jeden Fall reingucken, nur dass ihr es wisst. Liebe, ich weiß auch nicht, warum ich so viel trinke hier im Podcast. Ich habe einfach Durst, merke ich gerade. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich spiele jetzt, keine Ahnung, wenn Saison der Entdeckung losgeht, bin ich wahrscheinlich mit meinem Parler schon Max-Level. Das passt eigentlich ganz gut. Und das werde ich auch jetzt in den nächsten Streams freitags machen, meinen Argus-Parler weiterleveln. Bis das Hearthstone-Addon rauskommt, zumindest. Muss man mal gucken. Also, ich werde es alles mischen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nicht mehr diese Verpflichtung haben, Mittwoch zu streamen, zumindest nicht regelmäßig, sondern lieber von dem Spiel und der Art abhängig machen. So. Ja, ihr Lieben, dann meine Tennisgeschichte. Das ist so schwer, das so kurz zusammenzufassen, weil Tennis wirklich einen großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Ihr kennt mich jetzt ja viele, viele Jahre, also die meisten von euch, denke ich, zumindest die hier zuhören, als jemanden, der irgendwie sein Herzblut und seine Leidenschaft und alles irgendwie in seine Projekte wirft. Das liegt daran, dass ich einfach so bin. Und all das Herzblut und all die Leidenschaft und all die Liebe, die ich jetzt oder in den letzten Jahren in meine Projekte habe fließen lassen, habe ich so in dem ersten Teil meines Lebens halt in den Tennissport gegeben, möchte ich sagen. Also ich bin, glaube ich, wirklich so ein leidenschaftlicher Typ, der auch so ein ganz oder gar nicht Typ ist. Und wenn er irgendwas gefunden hat, was er mag oder was ihn ausfüllt, was er liebt, dann investiert er halt alles, was er hat, in diese Sache. Das zeigt jetzt so, das geht wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und beim Tennissport war es halt genauso, ne? Also ich bin aufgewachsen in einer Tennisfamilie. Meine Mama und mein Papa spielten Tennis. Das heißt, ich habe die frühe Jugend, bevor meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich 6 Jahre alt war. Ich erinnere mich an Ausflüge zum Tennisclub, da war ich 3 Jahre alt. Also meine Mutter und mein Vater haben leidenschaftlich Tennis gespielt. Und als kleiner Lumpfi hatte ich überhaupt keinen Bock auf Tennis. Das heißt, ich habe auch nicht wie andere Kinder mit 4, 5, 6 oder so angefangen oder 7. Ich hatte gar keinen Bock auf Tennis. Ich musste immer mit zum Tennisplatz, wenn Mama und Papa gespielt haben. Ich habe da meist mit meiner Schwester da gespielt. Die hatten da auch irgendwie auf dem Tennisplatz. Der Tennisanlage gab es halt auch einen Spielplatz. Das heißt, wir haben da immer so gespielt. Haben die alten Tennisbälle gekriegt, die man nicht mehr benutzen konnte und haben damit dann rumgedaddelt und so weiter. Die Motivation, selbst Tennis zu spielen, gab es überhaupt nicht für mich. Also wirklich gar nicht. Und dann kam die Scheidung und da hatte ich, glaube ich, wahrscheinlich auch andere Sachen im Kopf. Und ich spielte dann ja auch Fußball, als ich klein war, zuerst. Meine ersten sportlichen Dinge waren Fußball wirklich ab der E-Jugend, ne? Also wirklich ab die allerkleinste Liga. Und damals war ich im Fußball auch relativ erfolgreich schon. Ich weiß noch, ich war irgendwie in der Jugendauswahl, in der Bremer Auswahl, jada, jada. Und aber dann passierte eines so das einschneidendste Erlebnis, was mich auch geprägt hat in dieser Zeit, nämlich, dass ein gewisser deutscher Tennisspieler plötzlich die ganze Welt erobert hat. Nicht nur die Tenniswelt, sondern auch die ganze Welt. Und einer der ganz Großen wurde, weil er zu dieser Zeit als jüngster aller Zeiten Wimbledon gewann. Ich rede natürlich von Boris Becker. Und das war ein Erlebnis, was mich so sehr geprägt hat und mein weiteres Leben. Auch wenn Boris Becker sich jetzt in seiner Nachtenniszeit irgendwie zu einem gewisser Art, kann man fast sagen, Clown entwickelt hat, den, ja, jetzt mal ganz despektierlich übertrieben gesagt, den überhaupt niemand mehr sehen will oder ernst nehmen kann. Das ist ja meistens so, das ist ja oft so, ne, bei Sportstars, die für ihren Sport gelebt haben und die den Übergang ins richtige Leben nicht so gut schaffen. Aber nichtsdestotrotz war Boris Becker damals ein Weltstar, also nicht nur ein Weltstar, viele von euch werden es mitgekriegt haben, weil ihr alle ein bisschen älter seid, Aber für die, die nicht dabei waren, also das war ein unfassbarer Aufstieg, den Bobbele genommen hat. Mit seiner besonderen Art, Tennis zu spielen, dieser Leidenschaft auch, irgendwie um jeden Ball kämpfend. Also wie viele Matches der umgedreht hat, wo er mit 2-0 Sätzen zurückgelegen hat, ich glaube, wie kein anderer war Boris Becker auf dem Tennisplatz. Und der war halt auch ein Vorbild für viele junge Leute. Ne? Der hat mit 17 Wimbledon gewonnen und das war für mich so, wo ich sowieso durch meine Eltern diese Nähe zum Tennis hatte. Die haben sich halt einen Ast gefreut, dass ich als Boris Becker dann, als ich weiß gar nicht, ich habe das erst ab dem Viertelfinale geguckt, Wimbledon, dieses Besondere, und habe dann aber auch bis zu seinem Sieg irgendwie das verfolgt und war so begeistert, dass ich sagte, Mama, ich will auch Tennis spielen. Und Mama, ich möchte auch den Tennisschläger von Boris Becker haben und möglichst auch die Schuhe von Boris Becker und möglichst auch das Tennishemd von Boris Becker. Also ich war ein Riesenfan von diesem Mann. Und ja, diese Leichtigkeit, die er auf dem Platz hatte, das war eine ganze Generation, das war nicht nur ich, das war eine ganze Generation von Tennisspielen. Tennis war plötzlich Boom, so wie vielleicht jetzt Football gerade, war das oder wie Schumi mit der Formel 1 gemacht hat, mit dem Rennsport, war Tennis plötzlich irgendwie Boom und Hype-Sportart Nummer 1. Jeder wollte Tennis spielen. Jeder wollte, dass seine Kinder Tennis spielen, um mögliche potenzielle neue Wimbledon-Sieger zu werden. Also es war ein Riesendruck, der durch Deutschland ging. Und dann kam Steffi Graf, die vielleicht sogar die beste Tennisspielerin aller Zeiten war, die den Grand Slam gewonnen hat. Also es gibt vier große Turniere im Tennis. Das sind einmal die Australian Open in Melbourne jedes Jahr, die sind im Januar. Dann die French Open Paris auf Sand. Die sind immer so Mai, Juni. Und dann kommt das vielleicht das wichtigste Turnier, Wimbledon. Das ist immer im Hochsommer, das ist immer so August, würde ich sagen. Juli, August. Und zum Abschluss gibt es nochmal die US Open in Flushing Meadows. Die sind Ende des Jahres, immer so Oktober, würde ich sagen. September, Oktober so. Und nur wenige Leute in der Geschichte haben es geschafft, alle vier in einem Jahr zu gewinnen. Wenn das jemand schafft, also es sind alles Grand Slam Turniere, so heißen die. Und wenn jemand alle vier Turniere in einem Jahr gewinnt, hat er den Grand Slam gewonnen. Was eine Handvoll Leute geschafft haben. Steffi Graf hat alle in einem Jahr gewonnen und noch eine Goldmedaille bei Olympia. Also sozusagen den Golden Slam gewonnen. Hat nie jemand wieder geschafft. Die Serena Williams hat jetzt mehr Grand Slam Turniere als Steffi Graf gewonnen, aber vielleicht bin ich da auch nicht neutral, aber Steffi Graf hat die Tenniswelt mehr beherrscht als sie. Also auch war dominanter meiner Ansicht nach und hat auch mehr Konkurrenz. Von daher, für mich war Steffi Graf die Beste aller Zeiten. So, und dann kam auch noch Michael Stich dazu, und das Davis Cup Team, was den Davis Cup nach Deutschland geholt hat. Also es war wirklich ein riesiger Tennisboom, der mich auch wahnsinnig beflügelt hat. Also für mich war da von diesem Zeitpunkt an Tennis das Wichtigste auf der Welt. Auch wichtiger als Schule oder als Freunde will ich nicht sagen, aber ja, also ich hatte nur Tennis im Kopf und dieser Wunsch, selbst Tennisprofi werden zu können, war so gigantisch groß, dass ich von diesem Tag an eigentlich nur noch auf dem Tennisplatz gelebt habe. Also ich habe die Schule zwar gemacht irgendwie und auch ganz ordentlich abgeschlossen und auch mein Abitur gemacht, aber für mich war Tennis das Ding Nummer 1. Vor allen anderen Sachen. Und ich hatte das Glück, dass mir in der Schule viel zugefallen ist, dass ich so eine gewisse Fähigkeit habe, Dinge leicht aufzunehmen und zu. Ich vergesse sie, ihr kennt mich ja von den Streams, ich vergesse Dinge sehr, sehr schnell wieder. Aber genauso schnell kann ich sie halt aufnehmen, beziehungsweise auch komplexere Sachen irgendwie. Und von daher hatte ich eine relativ leichte Schulzeit, Schule bedeutet ja, Dinge schnell zu lernen. Und manche bauen aufeinander auf, wie in Mathe, aber das hat mir, also gerade weil sie aufeinander aufbauen, hatte ich immer diesen Zusammenhang und habe sie auch nicht vergessen. Das heißt, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs, Mathe-Physik. Und ja, wie gesagt, Dinge schnell lernen, verarbeiten und behalten und dann logisch verknüpfen oder eine Transferleistung herstellen, das konnte ich halt immer. Und deshalb war das zum Glück möglich, dass Tennis meine Leidenschaft Nummer 1 war und ich trotzdem irgendwie in der Schule halbwegs erfolgreich war oder zumindest ein ordentliches, ja, auch ein gutes Abi geschafft habe. Prost, ich trinke nochmal was. Gut. Und ich habe mich dann, also ich war unfassbar ehrgeizig, ne? Also ihr kennt mich ja auch als Perfektionisten in meinen Hörspielen, wo wirklich jeder Schnitt perfekt sein muss und Ja, ich hatte ja keinen Vater, weil meine Eltern sich haben ja scheiden lassen. Und das heißt, mein Vater hatte 9 Sohn, in Anführungsstrichen, weil der hat eine Frau geheiratet mit Kind und das war ein Junge. Und als ich anfing, war ich halt zu schlecht für meinen Vater. Und der hat immer nur mit seinem 9. Sohn gespielt. Auch, ich will nicht sagen, traumatisches Erlebnis, aber das ist halt, ne, für einen Sohn auch nicht so doll, der gerade Tennis lernt. Und der Vater spielt nicht mit einem oder mal einen Satz, weil er zu schlecht ist. Aber meine Mutter war immer für mich da. Und meine Mutter ist wirklich die Person, die mich am meisten gefördert hat und auch gerade in diesen ersten wichtigen Jahren immer mit mir gespielt hat. Immer. Und da bin ich auch heute noch, also jetzt ist Tennis einfach so weit weg, weil ich es ja schon seit, keine Ahnung, ich habe mit Anfang 30 aufgehört. Ich werde nächstes Jahr 50, also ist wirklich schon weit weg. Aber ich war meiner Mutter immer unendlich dankbar dafür, weil sie diese Vaterrolle dann übernommen hat, beziehungsweise diese Verpflichtung dann in Anspruch genommen hat, mich gefördert hat, wo sie konnte, mich hingefahren hat zu jedem Turnier, auf das ich teilnehmen wollte und vor allen Dingen in diesen ersten Jahren mit mir wirklich gespielt hat. Und keiner hat Bock, mit einem Anfänger zu spielen, ne? Das ist halt so. Aber meine Mutter hat das straight durchgezogen und vor allen Dingen, was meine Mutter sehr, sehr schlau gemacht hat, ist, mir immer auf die Rückhand zu spielen. Und früher war die Mentalität noch ein bisschen anders. Dieses, das Kind gewinnen lassen, wenn ich mit Leo Fußball oder Tennis spiele oder sonst was mache, lasse ich ihn immer gewinnen, weil ihm das unglaublich wichtig ist. Ist vielleicht pädagogisch gar nicht so schlau, aber meine Eltern waren das andere Extrem. Die haben mich halt nie gewinnen lassen. Die haben immer richtig gespielt. Und ich kann mich jetzt Szenen erinnern, wo ich Schlägerzahl, ich war also super. Habe auch so eine cholerische Ader leider. Die habe ich von meiner Mom geerbt. Und ich habe also wirklich auf dem Tennisplatz Schläger kaputt gehauen und auf dem Boden gelegen und mit den Händen auf dem Boden gehauen, weil ich halt so ehrgeizig war, weil meine Mama mich auch nie hat gewinnen lassen, sondern immer voll gespielt hat. Und das Dreckige ist, sie hat immer auf meine Rückhand gespielt. Und im ersten Moment ist das natürlich richtig hinterfotzig, weil man sagt, oh, Rückhand ist immer der Schwäche, also ne, es gibt Vor- und Rückhand, ne, weiß ich nicht, kennt ihr euch vielleicht aus mit, wisst ihr was, ne, und Rückhand ist immer der schwierigere Schlag gewesen. Und dadurch, dass meine Mutter immer auf meine Rückhand gespielt hat, hatte ich halt irgendwie die beste Rückhand von allen Jugendlichen. Und gerade wenn du so im Anfängerbereich bist, dann gibt es immer den Tipp, ja, spiel nur auf die Rückhand, die ist schwieriger, das ist der schwierigere Schlag. Aber da meine Mutter immer auf meine Rückhand gespielt hat, war meine Rückhand besser als meine Vorhand und war ein bisschen meine Geheimwaffe. Ich konnte mit der Rückhand einfach alles, wirklich alles. Ich hatte einfach die ultimative Kontrolle. Ich war halt ich würde mein Spiel als Konterspiel titulieren, weil ich immer reaktiv war oder reagierend und einfach unglaublich gute Passierschläge hatte. Ich spielte mit meiner Rückhand einen Lob ohne Ansatz. Ich spielte mit meiner Rückhand einen Stopp ohne Ansatz. Das war halt meine große Waffe. Und da habe ich dann, als ich einigermaßen gut war und Turniere gespielt habe, habe ich eigentlich alles gewonnen. Ich habe gerade auch jetzt beim Umzug meine letzten Pokale weggeschmissen. Ich habe, glaube ich, über 100 Pokale. Und ich habe den einzigen, den ich behalten habe, ist mir der allererste. Der allererste ist aus dem Jahr, warte mal, lass mich mir überlegen, 87? Ich sehe ihn jetzt von hier nicht gerade. Aber also der allererste Pokal war aus meiner Jugend und zwar Bambini-Klasse. Oder wie hießen die? Ich weiß nicht, die kleinsten, also auf jeden Fall die allerkleinsten. Und das weiß ich noch. Dann habe ich gegen den Sohn des größten Widersachers meines Vaters, der war auch in dem Club. Mein Vater, er ist dann nie Vereinsmeister geworden oder so. Das hatte damals unglaublich viel Prestige in unserem Tennisverein. Der Vereinsmeister war der König. Und der Papa von meinem Gegner im Finale hatte ganz viele Vereinsmeistertitel schon gewonnen, war der große Star in dem Verein, so nach dem Motto. Und mein Vater, ja, hat es nie tennistechnisch da, also relativ weit gebracht, aber ne, ich war halt sein Sohn und mein Finalgegner galt als der große Favorit, eben weil er der Sohn von diesem Vereinsmeister war und von diesem Superspieler und der ihm ja auch dann viele Tipps gegeben hat und Steve wird keine Chance haben, es tut mir leid für ihn und ne, da wurde richtig auch schon mit Psychotricks gearbeitet. Wir reden hier von, wie alt war ich? 12 vielleicht? Ja, ich habe mit 11 angefangen, vielleicht war ich 12, vielleicht war ich schon 13, also noch super jung. Und wie ich das jetzt vorbereite, könnt ihr euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Ich habe gewonnen, aber ich habe nicht nur gewonnen, sondern ich habe 6-0, 6-0 gewonnen. und habe an diesem Tag vielleicht mein bestes Tennis zu diesem Zeitpunkt gespielt, überhaupt je. Ich war halt hochkonzentriert und ihr kennt mich ja, ne? Ich bin halt Perfektionist. Und wenn mir irgendwas was bedeutet, dann gebe ich, opfere ich alles dafür. Und das habe ich für den Tennissport mein ganzes Leben lang. Und ich werde nie vergessen, ich gab ihm die Hand, nach dem sechsten Tennisspiel, geben sie ja immer nach dem Sieg die Hand. Und er sagte, ja, du hast echt gut gespielt, aber du hast auch verdammt viel Glück gehabt. Und genauso wie ich jetzt lache, habe ich damals ihn einfach ausgelacht, so fies das ist. Digga, wenn du 6-0, 6-0 verlierst, dann hast du nicht Glück gehabt, dann warst du der bessere Spieler. Also für die, die sich mit Tennis nicht auskennen, ne, es geht ja immer so 1.15, dann 30, 40 Spiel, dann hast du ein Spiel, ne? So, und dann geht das nächste Spiel los, immer Aufschlag abwechselnd, so. Er hat nicht ein einziges Spiel gewonnen, ich habe 6-0, 6-0 gewonnen, die Höchststrafe. Beim Tennis hat man immer gesagt, er hat eine Brille gekriegt, wegen 0 und 0. Brille. Und er stellt sich dann nachher und sagt, du hast aber auch ganz schön viel Glück gehabt. Digga, ich habe 6-0, 6-0 gewonnen. Du warst einfach scheiße. Ja, das war natürlich ein Riesenerfolg. Mein Papa war so stolz. Derselbe Vater, der es nicht geschafft hat, mit mir als Anfänger Tennis zu spielen, stand dann an der Seitenlinie, ne, und war stolz auf seinen Sohn. Arschloch, ja, wirklich. Und meine Mutter, der ich alles zu verdanken habe, die war dann ganz bescheiden im Hintergrund. Dann gab es solche Sprüche wie, ja, da hat dir dein Papa aber eine Menge beigebracht, ne? Und ich so, nö, eigentlich nicht, eigentlich nur meine Mutter. Und so ging es weiter. Ich habe dann Blut geleckt und habe eigentlich den Rest meines Lebens, also nenne ich den Rest, ist ja Quatsch, die nächsten Jahre, bis ich halt irgendwie so 32, 33 war, jeden Tag 5 Stunden trainiert, um wirklich der Beste der Besten zu sein, um wirklich vielleicht doch die Chance zu haben auf ein Profigeschäft. Und das Problem an meiner Tenniskarriere ist so ein bisschen, das zieht sich durch, ich habe den Absprung verpasst. Ich bin jemand, der sehr treu ist in dem, was er tut und sehr loyal. Und jemand, mit dem ich immer gespielt habe und den ich immer besiegt habe, der hat irgendwann den Schritt gemacht und ist in den anderen Club gegangen, weil da bessere Spieler waren, weil der höher gespielt hat, die erste Herren. Und diesen Schritt habe ich immer verpasst, weil ich einfach meinen Verein sehr geliebt habe, die Leute da geliebt habe und ich nicht übers Herz gekriegt habe, die zu verlassen und für einen anderen, größeren, erfolgreicheren Club zu spielen. Und dadurch irgendwann, also ich war mit 14, habe ich erste Herren gespielt. Ich war der Jüngste, der jemals in der erste Herren gespielt hat mit 14. Also die erste Mannschaft quasi des Vereins. Und habe es dann mit 1995, da war ich also 21, habe ich den Vereinsmeistertitel gewonnen. Das war das größte Prestige. Ich will nicht sagen, dass danach ein bisschen die Luft raus war, das stimmt auch nicht. Aber nachdem ich dieses Ziel erreicht hatte, ich habe danach noch viele Titel gewonnen, auch in anderen, also es gibt ja noch Doppel und Mix und so weiter. Und wir hatten, habe ich glaube ich im anderen Podcast schon erzählt, wir hatten diese große traditionsweiche Wand im Vereinsheim, wo immer der Vereinsmeister mit so einer goldenen Tafel verewigt wurde. Und ich weiß noch, warte mal, als ich diesen Titel zum ersten Mal gewonnen habe, das war 1995, ich war so stolz, also es war für mich, ich bin danach irgendwie wie der König durch diese Hallen marschiert. Und hab dann auch Fotos, ich weiß gar nicht, ob ich die Fotos noch irgendwo habe, ich hab dann Fotos von dieser Plakette gemacht, weil ich so stolz war, dass ich der erste Krömer war, der auf dieser Plakette stand. Und ich hab danach noch viele weitere Titel gewonnen. Wenn ich jetzt sagen würde, nachdem ich Vereinsmeister war, war die Luft raus, stimmt nicht, ne? Also ich habe noch 10 weitere Jahre gespielt. Aber das war ein ganz großes Ziel in meinem Leben, wo ich wirklich also unfassbar viel für investiert habe, diesen Vereinsmeisterschaftstitel zu holen und den dann das endlich zu erfüllen, was die anderen beiden Krömers, nämlich meine Mutter und mein Vater, nie geschafft haben. So. Und auch da, bei diesem großen ersten Vereinsmeisterschaftsfinale, das erste habe ich verloren in 3 Sätzen. Da war ich aber so der krasse Außenseiter, dass alle schon auf die Knie gefallen sind, dass ich einen Satz gewonnen habe. Es war richtig knapp. Ne? Ich habe da knapp verloren, habe aber dann auch den Fehler gemacht in der Einstellung, dass ich mit dem einen Satz zufrieden war, weil da überhaupt niemand mit gerechnet hat, dass es eng wurde. Und ein Jahr später, selber Gegner, habe ich dann ganz locker in 7-6, 6-1 oder so, also in 2 Sätzen gewonnen. Und ratet, wer an der Seite gesessen hat und wieder mein Sohn, richtig, mein Vater. Derselbe Vater nochmal, der sich zu fein war und keinen Bock hatte, mit mir als Anfänger zu spielen. So. Meine Vatergeschichte habe ich euch ja schon oft erzählt, Scheidungskind. Vater hatte irgendwann keinen Bock mehr so richtig auf mich, hatte eine neue Familie, dementsprechend habe ich nicht das allerbeste Verhältnis zu meinem Vater. Also schon lange gar keins mehr eigentlich. Wir saßen uns regelmäßig vor Gericht gegenüber wegen Unterhalt und so. Und irgendwann habe ich einfach die Reißleine gezogen und gesagt, hier, leck mich, dann verreck doch an deinem Geld irgendwie, dann schaffe ich es irgendwie anders, brauche ich dich nie mehr, mach's gut. Und seitdem haben wir eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Aber wie dem auch sei, also meine Tennisgeschichte, ich habe alles gegeben, ich wollte Profi werden, ich war nicht gut genug dafür. Vielleicht wäre ich gut genug gewesen, weiß ich nicht, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe diesen Sport so sehr geliebt und es gibt immer noch Nächte, wo ich aufwache und irgendwie über den Tennisplatz gehe, wo ich mein halbes Leben verbracht habe und denke, Mensch, eigentlich hätte ich mal wieder Bock, Tennis zu spielen. Aber ich hatte irgendwie nie mehr, also ich will nicht sagen, nicht den Drang, ne? Aber ich habe ja, das Kapitel ist einfach abgeschlossen, ne? Das ist ja wieder dieser ganz oder gar nicht Krömer, ne? Ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, für Profi wird es nicht mehr reichen, ich bin jetzt schon über 30, habe ich meine erste große Liebe kennengelernt und wollte eigentlich mehr Zeit mit ihr verbringen als auf dem Tennisplatz und habe dann eben, weil ich nicht mehr so viel trainiert habe, mein Niveau nicht halten können und gegen den einen oder anderen Dulli verloren und habe dann ganz oder gar nicht Krömer gemerkt, okay, meine Zeit ist jetzt gekommen, du hast das, was du erreichen kannst, erreicht, viel weiter nach oben geht es nicht. Und aber es gibt immer noch diesen Moment, wo ich sage, Mensch, wärst du mit dem Oliver irgendwie in diesen anderen Club gegangen, der dich wollte, wo du zwei Ligen hättest höher spielen können, wo du wirklich an den Profi angeklopft hättest, nur mit Leuten gespielt hättest, die besser sind als du. Weil dieser Oliver, der war ganz lange schlechter als ich und der war 95, als ich Vereinsmeister wurde, habe ich dem im Halbfinale, glaube ich, 6-1 vom Platz gefegt. Und dann ist er in diesen anderen Verein gegangen und hat nur mit den richtig guten Leuten gespielt und plötzlich hatte ich auch keine Chance mehr gegen den, ne, irgendwann. Und das ist es halt, ne. Und genau diesen Absprung habe ich verpasst, weil ich einfach meinen Verein und meine Leute, mit denen ich zusammen gespielt habe, einfach so sehr geliebt habe, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, den Verein zu wechseln. Das ist die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich bereue die überhaupt nicht eigentlich, aber ich hätte gerne gewusst, was passiert wäre, wenn ich es getan hätte. Und diese Frage werde ich auch mir nie beantworten können, ne? Aber ja, also das war, Tennis ist ein wunderschöner Sport. Ich habe es geliebt. Es war lange Zeit das Allerwichtigste in meinem Leben. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, okay, es ist jetzt vorbei. Du wirst nicht mehr Profi werden. Es hilft jetzt nicht, wenn du noch mehr investierst. Du kannst nur schlechter werden, je älter du wirst. Und ich möchte jetzt lieber Zeit mit meiner damaligen Partnerin verbringen irgendwie. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen mein Dings geschnürt und war weg vom Fenster. Ja, und so, das ist meine Tennisgeschichte jetzt grob zusammengefasst. Und ja, ihr wisst, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe viel Liebe in mir. Und ich denke immer noch gerne an diese Zeit zurück, weil ich einfach genauso wie jetzt mit euch und im Internet und meiner Karriere im Internet als Stevinio, sind das so Abschnitte meines Lebens, in denen man sehr viele gute und schöne Erinnerungen hat, die man sammelt. Und die kann einem ja auch keiner wegnehmen. Das ist ja das Schöne. So, und das ist so das Buch des Lebens, ne, in das ich jetzt so blättern würde, wäre auf jeden Fall ein großes Kapitel der Tennissport. Und auf jeden Fall auch ein großes Kapitel irgendwie mit dem Titel Stevinio, was Stevinio heißen würde. Wo dann halt meine Internetgeschichte drinstehen würde. Und das sind Dinge, die mich ausmachen, die mir wichtig sind. Und an die ich beides, ne, super gerne zurückdenke. Und auch manchmal denke, jetzt so mit dem Alter, in Anführungsstrichen 50, ist ja noch nicht alt, aber mir so einen kleinen Club zu suchen mit netten Leuten und dann mal wieder irgendwie, mir fehlt das schon so ein bisschen, diese Punktspiele und ja, wenn ich die Zeit hätte, aber die Zeit könnte man sich ja auch nehmen. Aber da greift dann dass ich überhaupt nichts hier kenne, hier, wo ich jetzt wohne. Ne, dann irgendwie, das ist ja erstmal wieder Aufwand, sich dann den Verein zu suchen und da muss man jemanden kennen und das ist mir alles zu anstrengend. Und dann greift vor allen Dingen wieder dieses ganz oder gar nicht Ding, ne, irgendwas so halbherzig zu machen und so ein bisschen rumzudaddeln. Das bin ich eigentlich nicht, so. Aber ja, das war mir ganz, ganz viele Jahre so wichtig, wie mir dann irgendwann meine ganze Internetkarriere, in Anführungsstrichen Karriere, weiß ich nicht, aber meine Internetseite oder meine Internetprojekte geworden sind. So, also es ist schon irgendwie miteinander vergleichbar. Naja, mal gucken, was ich nächste Woche erzähle. Vielleicht erzähle ich da noch einen anderen Schwank, warte, was wurde noch gewünscht? Ich muss mir das immer gleich noch mal durchlesen vom Miasma. War nicht nur Tennisgeschichte, sondern, ach, keine Ahnung. Ich guck mal. Mehr gibt's dazu auch nicht zu erzählen. Ich könnte euch jetzt noch von 1000 Turnieren berichten und von grandiosen Siegen, aber auch schlimmen Niederlagen. Das gehört zum Profisport oder zum kompetitiven Sport dazu, Niederlagen. Ich trinke noch mal eben was. Aber ich glaube, im Detail würde das gar keinen interessieren. Und das war meine Tennisgeschichte, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Ja, ich werde jetzt wieder so ein bisschen melancholisch, weil, ja, so selbst Tennisschläger bespannen. Ich hatte dann so eine Bespannungsmaschine und war dann irgendwann sehr, sehr gut darin. Und alle wollten ihre Schläger nur bei mir bespannen lassen. Und da habe ich auch nettes Geld verdient dafür, weil so eine Seite, wenn man die roh kauft, nicht so teuer ist und man die dann bespannt, relativ viel Geld dafür nehmen kann. Und das alles zusammen mit in einem geilen Tag in der Sonne auf dem Tennisplatz zu sein, bei geilem Wetter und irgendwie zu zaubern, das fehlt mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, schon. Also wenn ihr rein zufällig Tennis spielt, hier im Norden irgendwie oder sogar noch besser bei mir in der Nähe und sagt, oh, den Krömer könnten wir ja bei uns gebrauchen, dann schreibt mir. Ich bin für euch da. Ich bin eure Geheimwaffe mit meiner geilen Rückhand. Ich habe meine Schläger noch hier, aber ich würde mir, glaube ich, neue kaufen. Die werden schon ein bisschen älter sein, aber ich habe meine Schläger immer aufbewahrt. Just in case of. Man weiß ja nie, ne? Wer weiß, ihr Lieben. Also ihr merkt schon, ne, wie ich darüber rede, die Magie ist immer noch da. Sowohl für Ellie Mania und meine Hörspiele, als auch für den Tennissport. Ihr Lieben, macht es gut. Das war meine Tennisgeschichte. Ich hoffe, ihr habt mit mir zusammen ein bisschen diese Reise in die Vergangenheit gemacht. Am Freitag gibt es einen Stream. Ich werde wahrscheinlich meinen roten Parler spielen. Ja, sonst gibt's ja auch nichts, ne? Wie gesagt, Hearthstone ist ja noch nicht fertig, Diablo ist fertig. Von daher, ja, einfach nur ein bisschen Smalltalk mit euch, ein bisschen Parler spielen, dies, das. Ein bisschen Marys Flame, das Übliche. Sonntag Herrenspielzimmer mit Sascha und Sascha. Und nächsten Dienstag kommt das Hearthstone-Add-on raus, ne? Mal gucken, ob ich das streame. Wenn, steht's auf meinem Blog. Wenn nicht, machen wir das am 17. am Freitag mit den ganzen Packs-Openings. Müssen wir mal gucken. Ich habe von Blizzard das Vorbestellerpaket bekommen. Das heißt, ich habe, glaube ich, 80 Packs, die ich öffnen kann. Das machen wir auf jeden Fall im Stream, weil das macht immer Spaß. Ich mache gerne Packs auf. Vielleicht sogar am Dienstag. Ich weiß noch nicht. Ihr Lieben, oder nächsten Mittwoch. Ich kann es ja einen Tag später machen, ne? Ich sag, keine Mittwochstreams mehr. Nächsten Mittwoch streamen. Was ist los? In diesem Sinne, danke fürs Reinhören. Wir hören uns zum nächsten Winnetalks nächste Woche wieder. Macht es gut und tschüss.